Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für Familienunternehmen. Heute haben wir eine Konstellation im Podcast, die wir so noch nie hatten. Mutter und Tochter, zwei Generationen und ein Unternehmen. Zu Gast sind Isabel Himbert und Simone Weinmann-Mang von Arno Arnold, einem klassischen Hidden Champions des deutschen Mittelstands, den ich selbst im Rahmen meiner Mitherausgeberschaft von The Secrets of German Family Businesses kennenlernen durfte. Über 160 Jahre alt, heute in der sechsten Generation, und ich freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen des Familienunternehmens werfen können. Bevor wir jetzt aber starten, eine kleine Bitte an euch noch. Abonniert gerne unseren Kanal und hinterlasst uns eine gute Bewertung, wenn euch dieser Podcast gefällt. Das hilft uns wirklich enorm, die Sichtbarkeit für die Familienunternehmen zu erhöhen. Jetzt geht es direkt los mit unserem Gespräch und dem Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah? Es geht los mit Tango. Im 19. Jahrhundert erfindet Karl Friedrich Zimmermann ein Instrument, das Bandoneon. Es ist ein hölzernes Zuginstrument mit einem Faltenbalg, ähnlich einer Ziehharmonika. In den Bars der Metropolen auf der ganzen Welt wird in dieser Zeit Tango getanzt und das Bandoneon ist das Instrument zum Modetanztango. Als dessen Erfinder nach Amerika auswandert, kauft ihm Ernst Louis Arnold seine Erfindung ab und gründet ein Unternehmen zur Herstellung der Bandoneons. Je beliebter der Tango wird, desto mehr wächst der Betrieb. In den 1930er Jahren geht aus der Fertigung der Instrumente ein neuer Geschäftszweig hervor. Das Unternehmen, das bis heute nach dem Enkel des Gründers Arno Arnold heißt, produziert von nun an auch Abdeckungen für Maschinen. Sie funktionieren nach dem gleichen Faltprinzip wie die Bälge der Bandoneons. In den 1970er Jahren vollzieht das Unternehmen endgültig den Schritt von der Musik zur Maschine. Heute stellt die Arno Arnold GmbH Schutzabdeckungen für Maschinen her und sitzt im hessischen Obertshausen. Bei uns zu Gast sind jetzt die Enkelin von Arno Arnold, Simone Weinmann-Mang, sowie ihre Tochter, Isabel Himbert. Heute führt sie das Familienunternehmen zusammen mit ihrem Mann. Mit Mutter und Tochter sprechen wir heute über den Generationswechsel, über Unternehmensführung in Zeiten geopolitischer Krisen und über ihren christlichen Glauben. Im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Liebe Simone, liebe Isabel, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo, wir freuen uns da zu sein.
Vielen lieben Dank, Katja und Tobias. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
Ja, wir sind auch schon ganz gespannt. Wir nehmen das ja heute virtuell auf. Das heißt, ihr seid nicht zu Besuch hier im physischen Maschinenraum in Berlin. Aber wenn unsere Gäste hier vor Ort sind, dann lernen die immer unsere Espresso-Bar kennen. Und an dieser Espresso-Bar verwickeln wir unsere Podcast-Gäste immer in ein fiktives Gespräch. Und für euch haben wir uns überlegt, vielleicht geht die erste Frage an dich, Simone. Stell dir einmal vor, du triffst im Maschinenraum den Papst, Leo XIV. Worüber würdet ihr sprechen und wie würdest du dich vorstellen?
Also das ist natürlich eine schwierige Frage, weil der Papst wahrscheinlich an mir weniger Interesse hat als ich an ihm. Deswegen, was frage ich ihn? Erstmal würde ich ihn fragen, ob er sich wohlfühlt und ob es ihm gut geht. Und dann fragen, ob ich ihn weiter ansprechen darf. Mhm. Weil in dem Fall ist doch ein gewisser Respekt da, weil wir ja nicht auf Augenhöhe sprechen. Den sehe ich ein bisschen über mir stehen, dann wird man doch kleinlaut.
Wir haben uns das überlegt, weil der Glaube für euch ja eine sehr wichtige Rolle spielt. Das würden wir auch gerne noch mit einigen Fragen vertiefen. Hast du denn schon einmal einen der anderen Päpste getroffen, Simone? Hattest du schon mal eine Audienz in Rom?
Also, das ist tatsächlich der Fall. Wir waren bei Papst Johannes Paul II., wir waren bei Papst Benedikt und auch bei Papst Franziskus.
Nicht nur einen.
Nein, nein, und das jeweils mehrmals. Und die haben wir gesehen. Und deswegen kann ich aus Erfahrung sagen, dass man dann kleinlaut wird erstmal, bis man sich warm gesprochen hat.
Isabel, der Glaube spielt bei euch in der Familie eine große Rolle. Inwiefern prägt es auch euer Leben als Unternehmer?
Ja, genau. Du hast es schon richtig zusammengefasst. Der christliche Glaube ist, glaube ich, einer der zentralen Punkte, wie wir auch aufgewachsen sind und wie wir als Familie auch agieren. Und da geht es hauptsächlich um die christlichen Werte. Ja, ich glaube, der größte oder wichtigste christliche Wert ist die Nächstenliebe. Ja, und ich denke, wenn man das sozusagen ein bisschen als Grundlage auch des unternehmerischen Handelns nimmt, ja, jetzt mal ganz konkret besprochen, was bedeutet das im Unternehmensalltag? Es bedeutet, dass die Mitarbeiter für uns keine Zahlen sind, sondern wir sehen immer die Menschen dahinter. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir sehen die Familien dahinter. Sagen wir mal, wir befinden uns jetzt mitten in Covid in einem wirtschaftlich herausfordernden Jahr. Da fällt es sicher anderen Unternehmen, die rein wirtschaftlich getrieben sind, deutlich einfacher, sage ich mal, zu restrukturieren oder Kurzarbeit zu machen. Bei uns geht es da sehr stark um die einzelnen Personen. Nur eine kleine Anekdote. Wir sind nicht nur ein Familienunternehmen in der Geschäftsführung, sondern viele unserer Mitarbeiter sind tatsächlich selber in dritter Generation bei uns, wo dann tatsächlich der Vater war schon mal Produktionsleiter. Er ist jetzt ein Produktionsmitarbeiter von uns. Seine Tochter hat hier gerade einen Werkstudentenjob bei uns absolviert. Genau, und ich glaube, da merkt man einfach diese christlichen Werte, ja. Den Umgang, den wir mit unserem Team, aber auch mit unseren Kunden und Lieferanten pflegen, den wertschätzenden und respektvollen Umgang und den wir uns auch dann sozusagen im Gegenzug wünschen.
Und dennoch seid ihr ja ein Unternehmen, das auch wirtschaftlich arbeiten muss. Also ich weiß nicht, ich kann mir das nur so vorstellen, dass das aber manchmal auch in Konflikt kommt, oder? So eine christliche Grundüberzeugung und die Nächstenliebe als Prinzip und dann schon auch, ja gut, aber ich weiß nicht, vielleicht ein Beispiel, man ist mit jemandem wirklich nicht zufrieden und hat das Gefühl, der ist einfach nicht der oder die Richtige in der Rolle. Vielleicht muss man sich von jemandem trennen. Also wie geht ihr mit sowas um?
Natürlich, das gibt's natürlich auch. Ich glaube, dann geht es nur darum, dass man den Menschen dann die Chance gibt, sich eben nochmal zu beweisen, ja, dass das nicht total überraschend kommt, sondern dass dann vorher eben schon Gespräche stattgefunden haben, dass man die Möglichkeit gegeben hat, sich der Person dorthin zu entwickeln, ja. Ihr habt absolut recht. Natürlich, wir sind wirtschaftlich orientiert und wir müssen auch schauen, dass wir das Unternehmen profitabel führen und damit es eben auch aufgestellt ist für die nächsten 160 Jahre, das ist ganz klar. Aber trotzdem gibt es da Unterschiede, wie man mit dem Team umgehen kann und dass man dann eben das Gespräch sucht und sehr lange auch die Möglichkeit gibt, okay, durch Förderungen, weiß ich nicht, zum Beispiel eine weitere Schulung anzubieten und dann vielleicht im Zweifel noch einmal mehr in den Mitarbeiter zu investieren, um ihm das Rüstzeug in die Hand zu geben, vielleicht doch in dieser Rolle erfolgreich zu sein. Wenn dann, sage ich mal, alle Maßnahmen nicht getroffen haben, ja dann habe ich aber auch das Gefühl, ich habe das Mögliche getan. Ja, das ist ganz klar.
Eine kurze Rückfrage noch zu dem, was du eben gesagt hast. Und Kurzarbeit in Corona, das heißt, ihr wart gar nicht in Kurzarbeit oder ihr musstet dann schon irgendwann zu dieser Maßnahme greifen?
Doch, tatsächlich, wir waren in Kurzarbeit. Aber wir haben da ganz klar den Fokus darauf gesetzt, unser komplettes Team durch die ganze Krise mitzunehmen. Und das haben wir auch geschafft. Mhm. Und darauf bin ich extrem stolz. Weil letztlich ist es so, dass das Team diejenigen sind, die uns stark machen, am Markt, aber auch unsere Marke und unsere Produkte am besten kennen. Und wir haben uns hier nicht von Mitarbeitern getrennt.
Mhm. Ja. Das, was du gerade beschrieben hast, Isabel, die langfristige Orientierung, auch die Nähe zu Mitarbeitern, die menschliche Seite eines Unternehmens, das sind ja auch alles Attribute, die auch für Familienunternehmen häufig gelten, zumindest mehr als für Konzerne zum Beispiel. Der Glaube oder dieses christliche Weltbild, wird das noch an anderen Stellen sichtbar, Simone, im Unternehmen? Oder ist das sozusagen einfach nur nochmal verstärkt, wie ihr das Unternehmen führt und worauf ihr achtet?
Also ich denke, die Hauptsache ist die Haltung. Mhm. Und während ihr eben gesprochen habt, ist mir auch meine Antwort auf deine erste Frage nochmal durch den Kopf gegangen. Und die habe ich ja ganz intuitiv gesagt. Ich würde zuerst auf den Mensch zugehen und ihn fragen, wie es ihm geht. Viele, wenn du jemanden triffst, erzählen die von sich und hören gar nicht zu. Und ich glaube, das erkennen unsere Mitarbeiter, dass wir ihnen zuhören, zugewandt sind und für sie uns interessieren. Und das merkt man ja schon in einem Einstellungsgespräch, in einem Kennenlerngespräch. Und dann gibt es halt so Werte auch wie Vertrauen in Zusagen oder eine langfristige Treue, die wiederum spiegelt sich bei Mitarbeitern in der Chance, ihnen immer wieder eine Möglichkeit zu geben, dabei zu bleiben. Aber ein äußeres Zeichen ist vielleicht auch, also wenn wir ein neues Unternehmen, wenn wir einen Spatenstich haben, dann ist der Pfarrer da und ist mit eingeladen. Und wenn wir in ein neues Betriebsgebäude ziehen, dann wird das geweiht. Oder wenn jetzt im Januar war Sternsinger-Aktion, da kommen kleine, also zum Teil sehr kleine Kinder in ihrer Ferienzeit und gehen von Haus zu Haus und sammeln für Kinder, denen es nicht so gut geht, also nicht für sich selbst. Und die kommen dann auch in unsere Werkshallen und da muss für eine halbe Stunde ist dann quasi keine Arbeitszeit und dann wird den Kindern zugehört und für was die sammeln. Also das sind so äußere Zeichen, wo man schon diesen christlichen Glauben mit einspielen kann.
Ich würde gerne noch was ergänzen, beispielsweise in der Flüchtlingskrise, aber auch jetzt zum Ukraine-Krieg. Wir haben aus allen Ländern jeweils Bewerber bei uns eingestellt. Und dabei haben wir nicht nur sozusagen aus den Bewerbungen gefischt, sondern wir haben aktiv sogar Personen geholfen, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, um bei uns zu starten und zu arbeiten. Das ist ein unfassbarer administrativer Aufwand. Jetzt nur mal ein ganz, ganz kleines Beispiel, damit es ein bisschen greifbarer wird. Wir hatten zum Beispiel, wir haben gehört von einem Ukrainer, der auf Arbeitssuche war, tatsächlich für eine einfachere Produktionstätigkeit, auch nicht deutsch sprechend, auch nicht englisch sprechend. Und da gab es aktuell etwas Lieferschwierigkeiten bei den Chipkarten der Arbeitserlaubnis. Das heißt also, wenn die ausgelaufen waren, hat man nicht einfach automatisch eine neue Chipkarte bekommen mit der Arbeitserlaubnis, sondern die war ausgelaufen und man hatte dann nur einen Wisch vom Amt. Ja, aufgrund von Lieferschwierigkeiten können gerade keine weiteren Arbeitserlaubnisse ausgestellt werden. Der Wisch muss ausreichen, dass das verlängert worden ist. So, und wir helfen dann tatsächlich auch Bewerbern schon bei den Amtsgängen und investieren da sehr viel. Und ich glaube, das wird vielleicht im anderen Stil schon für höhere, sage ich mal, Führungspositionen, machen das sicherlich viele Unternehmen. Ob das jetzt für einen Produktionsmitarbeiter immer in dem Grad gemacht wird, weiß ich nicht, aber wird es auf jeden Fall bei uns, ja.
Und so ein Beispiel können wir auch sagen in der Flüchtlingskrise 2015, da haben wir auch einen Flüchtling aufgenommen. Da habe ich mich drum gekümmert, mit dem privat zur Fahrschule gefahren, dass seine Fahrerlaubnis anerkannt wird. Dann haben wir ihm eine Wohnung gegeben, weil in dem Moment, wo ein Flüchtling arbeitet, bekommt der ja nichts mehr vom Staat. Vorher kriegt der eine Wohnung und alles gestellt und ab dem Zeitpunkt gar nichts mehr. Und dann wollte den auch niemand eine Wohnung vermieten. Und dann habe ich gesagt, also gut, dann bei uns gab es eine Möglichkeit. Und er hat lange Jahre bei uns hier gearbeitet, bis er jetzt auswärtig geheiratet hat und weggezogen ist. Aber da können sich eben Menschen drauf verlassen, dass wir ihnen helfen. Mhm. In dem Grad, wie es nicht üblich ist.
Und spielen für euch persönlich Gebete eine Rolle? Also ich frage, weil ich habe mal eine Unternehmerin interviewt, die mir erzählt hat, dass sie in einer echten Krisensituation, also das Unternehmen war von einem Hackerangriff getroffen worden. Das war wirklich ziemlich existenziell. Dann haben wir sie gefragt im Interview, ja, und wie sind sie damit umgegangen? Wie haben sie reagiert? Und sie hat dann natürlich irgendwie die Maßnahmen im Unternehmen ergriffen. Sie hat aber auch gesagt, sie hat gebetet. Ist das auch was, was ihr tut und woraus ihr Kraft zieht?
Ja. Ja, und ich halte das mal kurz, ja.
Ja. Also das heißt nicht, dass man nicht selber alles in seiner Macht Stehende tut, um diese Situation zu meistern. Aber darüber hinaus bete ich auch. Mhm. Aber das heißt nicht, die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, ich habe gebetet, das wird schon. Mhm.
Ja. Isabel, du hast so beherzt Ja gesagt. Fällt dir eine Situation ein, wo du das getan hast?
Ehrlicherweise, ich habe auch einen kleinen Sohn, der wird dieses Jahr 3 Jahre alt. Wir beten jeden Abend. Mhm. Also für mich ist das auch ein Zeichen, Dankbarkeit auszudrücken, weil ich wirklich auch dankbar bin für alles, was ja, wir jeden Tag geschaffen und welche Privilegien wir auch haben, ja, hier in Deutschland zu leben, das Unternehmen zu haben.
Wir haben jetzt eine ganz spannende Konstellation hier im Podcast. Mutter und Tochter, das ist, glaube ich, unsere Premiere in der Konstellation. Und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar war in unserer letzten Podcast-Folge, die Spotlight-Folge zum Thema KI, die beiden KI-Experten Fabian Westerheide und Kenzer Aizi Abu zu Gast. Und wir haben sie gefragt, welche Frage sollten wir unbedingt mal einem Familienunternehmer, einer Familienunternehmerin stellen? Und Fabians Frage passt hier gerade perfekt rein. Hören wir mal, was Fabians Frage ist.
Das andere, was mich interessieren würde, ist bei Familienunternehmern, wie sie die Balance mit der Familie hinkriegen. Also wie schicke ich meine nächste Generation in die Welt, damit sie lernt und mit neuen Ideen zurückkommen kann, um die zu internalisieren, und wie kriegt man da das Vertrauen hin?
Simone, vielleicht die erste Frage an dich. Wie habt ihr Isabel vorbereitet, diese Rolle als Nachfolgerin zu übernehmen, aus deiner Sicht?
Also ein schönes Beispiel ist für uns, wir haben 2 Kinder, und das dritte Kind ist unser Unternehmen. Und so sind die Kinder auch aufgewachsen. Im übertragenen Sinn wie Geschwister. Also es wurde nie die Firma als wichtiger als ein Privattermin, sondern wenn das eine Kind einen Termin hat und das stand schon im Terminkalender, also abends Geschäftsbesuch, und dann war da ein Elternabend, dann ging das eben nicht. Aber wenn die Kinder dann nachmittags mal was hatten, wo man hingehen musste, dann war der Termin zuerst und dann musste der Geschäftstermin zurückstehen. Und insofern glaube ich, dass wir die Kinder vorbereitet haben, dass es keine Konkurrenz untereinander gibt, sondern dass es ein Nebeneinander gibt. Und so wie man möchte, dass alle seinen Kindern es gut geht und dass die weiterkommen und sich entwickeln und gedeihen, so haben wir auch das Unternehmen bei unseren Kindern vorgestellt.
Ich habe vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Ich habe tatsächlich nach meinem Studium angefangen, bei Google zu arbeiten. Das war mein erster Arbeitgeber oder mein erster Vollzeitjob. Ich hatte vorher viele Praktika gemacht. Und das war, ich war da in Dublin in der Europazentrale. Und die komplette Europazentrale in Dublin besteht eigentlich nur aus Expats. Mhm. Das heißt, gleichzeitig sind alle Kollegen auch irgendwie die Freunde. Und das macht es oder hat die Zeit für mich auch so besonders gemacht. Und ich war das komplett gewöhnt, dass man auch mal abends in einem irischen Pub um 11 Uhr dann doch nochmal kurz über Google gesprochen hat und über den Tag und was ich erlebt habe und apropos das und das. Und ich kannte das schon auch als Berufserfahrung, jetzt unabhängig vom Familienunternehmen, dass das alles auch eine schwimmende Linie sein kann. Dann bin ich ins Familienunternehmen gekommen 2019 und habe sehr, sehr eng mit meinem Vater inhaltlich gearbeitet, weil ich so ein bisschen seine thematische Ausrichtung übernommen habe. Und das hat sehr gut geklappt. Und 2 Jahre später hatte ich dann das große Glück, dass ich meinen Mann überzeugen konnte, auch ins Familienunternehmen einzusteigen. Und das fand ich deutlich schwieriger, ehrlicherweise, mit dem Ehemann zusammenzuarbeiten als mit den Eltern. Fand ich irgendwie, also für mich war das eine totale Erkenntnis. Es muss auch nicht immer so sein, aber heute sitzen tatsächlich mein Mann und ich Kopf an Kopf uns gegenüber. Und das fand ich ein bisschen schwieriger. Und dann hatte ich mich auch von anderen Familienunternehmen erkundigt, ja, wie macht ihr das, dass ihr auch so ein bisschen Privates und Berufliches trennt? Und dann haben sie mir gesagt, ja, versucht doch mal beim Abendessen, dass ihr einfach das Thema Beruf ausspart. Und dann habe ich das so meinem Mann vorgeschlagen. Ja, wir saßen also im Restaurant und ich habe gesagt, so, heute Abend spenden wir mal nicht über Arnold, ne? Und ich merkte so unterm Tisch, dass er mit seinem Bein zu wippen anfing und ganz still wurde. Und dann meinte ich, was ist denn los? Er meinte, ich habe das absolut spannendste Thema, aber ich darf es ja nicht ansprechen. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich habe irgendwo dann auch aufgegeben und gesagt, gut, dann spricht man eben morgens in der Dusche und abends nach einem Gute-Nacht-Kuss auch nochmal über die Firma. Es ist eben unfassbar spannend für uns und es ist halt mehr als ein Job. Und das, ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen, dass das einfach omnipräsent ist und auch Samstag und Sonntag und am Feiertag ein Thema ist. Das ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, ab dem Moment, ab dem ich mich dann voll drauf eingelassen habe, war ich dann auch glücklich damit. Ja. Mhm.
Und inwiefern war das schwieriger, das mit dem Mann zusammen zu machen, als mit den Eltern?
Meine Eltern haben sich sehr stark auf mich eingelassen. Ich würde sagen beidseitig. Ja, meine Eltern waren fast neugierig, wie ich manche Themen angehe. Und ich war sehr offen dafür, von ihnen zu lernen. Und deswegen war das, glaube ich, so eine ganz gute Basis. Mein Vater war neugierig, was ich von Google mitbringe, welche Führungstechniken und wie ich gewisse Themen angehe, wie ich Kundengespräche organisiere etc. Und ich habe mir sehr gerne von ihm was sagen lassen. Mein Mann und ich, wir sind recht unterschiedlich. Mein Mann ist promovierter Finanzwirt, war vorher in einer Unternehmensberatung und hat beispielsweise so ein bisschen den Ansatz, naja, er setzt jetzt mal die These, wie er glaubt, wie wir das Problem lösen können. Und dann schaut er bei allen, ob jemand eine andere Meinung hat und passt dann gerne seinen Kurs an. Ich persönlich habe eher diesen kollaborativen Einsatz. Ich rufe alle ganz schnell im Meeting zusammen oder telefoniere schnell ab oder gehe schnell zum Team persönlich hin und frage, sag mal, wie siehst du das Thema? Wie siehst du das Thema? Hol mir alle Meinungen an. Fällt dann eine Entscheidung und rückt dann nicht so gerne von meiner Entscheidung wieder ab. Ja? Und da sind einfach zwei Welten aufeinander getroffen und wir mussten uns erstmal eingrooven, ja, wie sozusagen unsere unterschiedlichen Führungsstrategien miteinander funktionieren.
Simone, du bist ja jetzt durchaus schon etwas länger in dem Familienunternehmen aktiv, warst ja auch für mehrere Jahrzehnte in der Geschäftsführung. Wie hat sich aus deiner Sicht das Unternehmen verändert?
Naja, die großen Veränderungen liegen auf der Hand. Wir sind vom Handwerk, von feiner Handarbeit, Musikinstrumenten zum großen internationalen Industrieunternehmen geworden. Also modern hat man jetzt ein Wort dafür, das heißt Transformation. Aber bei uns gab es das schon seit Jahrzehnten ohne Wort. Man muss sich einfach weiterentwickeln. Und diese Entwicklung kann man in verschiedene Stufen natürlich einordnen. Von der Musikinstrumentenfertigung, was ein Hidden Champion war, sagen wir mal, weil wir 95% des Weltmarktes geliefert haben an Doppler-Arm Bandoneons, über das erste Patent in den 1930er Jahren als Transformation des Faltenbikes auf Werkzeugmaschinen, über Internationalisierung und dann Entwicklung weg vom Bandoneon nur noch zum Maschinenbau und in diesem Fall wieder Innovationsführerschaft anzustreben über getestete Produkte, neue Entwicklungen. Also es gibt immer wieder was, was man findet und wo man sich weiterentwickeln muss. Ich denke, ein Unternehmen ist wie das Leben selbst, wie ein Mensch auch. Wir müssen immer uns an die Gegebenheiten anpassen, vorausdenken und möglicherweise sogar was vorausentwickeln. Und da sind wir bis jetzt auf sehr gutem Weg gewesen. Und mit Isabel und Benedikt geht diese Entwicklung schon lange weiter. durch die Internationalisierung auch an Entwicklung anderer Standorte. Ja.
Isabel, du und dein Mann, Benedikt, ich vermute mal, dass er das ist.
Genau.
Wo steht ihr gerade? Was sind eure Top-Themen, die ihr aktuell habt?
Ja, ich glaube, eines der präsentesten Themen ist, dass wir uns 2022, also mitten in Covid, dafür entschieden haben, einen chinesischen Standort aufzubauen. Und das war wirklich bahnbrechend für uns. Wir haben mit Arno Arnold immer auf den Standort Deutschland gesetzt, wollen wir dies im Übrigen auch weiterhin, nur nicht mehr als alleinigen Standort. Wir sind nach China gegangen, tatsächlich nicht aus Kostengründen. Das möchte ich gerne kurz betonen. Ich glaube, wenn man heute nach Asien geht, um besonders günstig zu produzieren oder produzieren zu wollen, dann geht man vielleicht nach Indien oder nach Vietnam, aber nicht mehr nach China. Wir sind tatsächlich nach China gegangen, weil wir nah am Kunden sein wollten. Und unsere Kunden sind eben die großen OEMs, die großen Werkzeugmaschinenbauer, die eben auch in Asien einen Standort haben. China ist weiterhin der größte Wachstumsmarkt in diesem Werkzeugmaschinenbau. Und wir haben uns eben dafür entschieden, dorthin zu gehen, um nah am Kunden zu sein. Das heißt, sowohl Transportkosten zu minimieren, im Übrigen auch viel nachhaltiger und aber eben auch keine weiteren Zölle zu haben. Aber haben da klar die Strategie China for Asia, Deutschland für Europa. Und das ist sicherlich einer der spannendsten Projekte, dass wir dort eben diesen Standort aufgebaut haben. Wir waren jetzt gerade vor 2 Wochen dort vor Ort, war Chinese New Year. Wir sind glücklich, mittlerweile 40 Mitarbeiter dort vor Ort zu haben. Und der Standort kann sich mittlerweile selbst tragen. Worauf wir sehr stolz sind. Ja.
Ich glaube, auf Zölle und überhaupt geopolitische Themen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Mich würde nochmal eine Frage interessieren, die ein kleines Stück weit zurückgeht, die ich aber sehr spannend finde. Die geht an dich, Simone. Und zwar der Moment, als Isabel dann ins Unternehmen gekommen ist und auch die Führung übernommen hat. Wie ist das eigentlich wie war das für dich als Mutter, wenn die Tochter dann die Chefin des Familienunternehmens wird. Also ich habe selbst eine Tochter. Ich finde das sehr interessant. Wie verändert das eigentlich so eine Mutter-Tochter-Beziehung oder den Blick, den man auf seine Tochter hat, weil sie dann ja irgendwie auch in so einer anderen Rolle ist, in der man sie noch nicht erlebt hat?
Also bei mir, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, war das nicht der Fall, sondern vielleicht ist sogar so ein Gefühl wie Stolz noch mehr geworden und größer geworden. Und was wir gerne als Beispiel nehmen, ist, als Isabel mit 17 den begleiteten Führerschein gemacht hat, war es ja so, dass ich daneben saß und ihr den Schlüssel vom Auto in die Hand gegeben habe. Und die Verantwortung hat dann die Fahrerin geführt, nämlich Isabel. Und ich saß angeschnellt daneben, konnte noch sagen, Vorsicht, aber im Großen und Ganzen muss man sich dann darauf verlassen, dass man Beifahrer ist und nicht ins Lenkrad greifen kann und das möglichst auch nicht sollte.
Und war das schwer?
Also mir fiel es sehr leicht, muss ich wirklich sagen, zumal ich eben aus diesen anfangs erwähnten christlichen Momenten des Vertrauens volles Vertrauen habe, dass Isabel das kann. Und aus diesem Vertrauen wächst die Überzeugung, dass ich in guten Händen bin und dass auch unser drittes Kind in guten Händen ist.
Schönes Bild, Simone. Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Und es ist, glaube ich, nicht für jeden so einfach, auf dem Beifahrersitz dann zu sitzen, angeschnallt.
Aber die Erfahrung, vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, den begleiteten Führerschein, bitte unbedingt mal als Beispiel nehmen.
Total. Vielleicht jetzt zu den geopolitischen Spannungen, zu den Turbulenzen in der Wirtschaft. Ihr seid jetzt mittlerweile ein sehr internationales Unternehmen, über 60% Exportquote habt ihr. Was macht die Welt gerade mit euch als Unternehmen?
Ja, ich finde es eigentlich eine ganz, ganz spannende Situation. Ja. Ich glaube wirklich, deswegen, ich habe jetzt schon mehrmals über Covid gesprochen, aber ich glaube wirklich, weil ich jetzt seit 2019 im Unternehmen bin, hat einfach die Zeit sehr, sehr viel verändert oder, sage ich mal, so ein bisschen den Startschuss gegeben, dass sich noch mehr verändert hat. Vorher war natürlich Globalisierung schon die ganze Zeit ein Thema, aber wir haben eben vorher sehr viel auch nach Asien exportieren können. Während Covid haben wir uns dann in Deutschland immer viel Gedanken gemacht, die Coupling, die Supply Chain muss lokaler werden, wir müssen uns resilient aufstellen hier, können wir nicht lokale Lieferanten nehmen. Jetzt muss man auch dazu sagen, wir haben ungefähr 80% unserer Zulieferteile kommen hier aus einem Umkreis von 200 Kilometern. Also wir sind sehr lokal aufgestellt. Und haben dann aber eben auch gemerkt, okay, es wird eben viel über Supply Chain gesprochen, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Asien. Und ich finde, der Aspekt ist so ein bisschen kurz gekommen fast in unserer Nachrichtenerstattung, dass auch China sich lokaler aufstellen will. Auch die möchten nicht mehr so viel importieren aus Deutschland, sondern glauben selbst, das Know-how vor Ort zu haben und möchten dort ihre Supply Chain auch lokalisierter aufstellen. Und da haben wir dann also gemerkt, okay, wenn wir erfolgreich sein wollen, auch weiterhin in Deutschland, dann müssen wir als Lieferant ebenfalls global aktiv sein und auch global die gleichen Produkte und auch die gleiche Qualität sicherstellen können, ohne eben weiterhin sozusagen diese Transportkosten und Zollkosten zu haben. Das jetzt, sage ich mal, so als kleinen Ausblick auf Asien. Wahrscheinlich spielst du jetzt auch so ein bisschen auf die USA ab.
Das wäre die nächste Frage gewesen, genau.
Aber ich bin mir fast gedacht. Dazu kann ich jetzt nur sagen, wir exportieren zwar auch einen Teil nach Amerika, aber ehrlicherweise da die Zollpolitik betrifft uns eher nur indirekt über unsere Kunden. Und wenn eben insgesamt sozusagen geopolitische Spannungen sind, ist das nie gut für den Investitionswillen und drückt normalerweise eher oder verzögert zumindest Investitionsentscheidungen. Und das spüren wir natürlich auch, aber nur indirekt, weil für uns eben Europa und Asien der größere Markt ist. Mhm.
Aber was heißt das trotzdem? Was heißt das konkret? Wenn du sagst, ihr exportiert in die USA, dann wurden ja schon Zölle fällig auf eure Produkte, oder?
Na, also wir beliefern hauptsächlich tatsächlich europäische und asiatische Maschinenbauer, die wiederum ihre Maschinen auch in die USA exportieren.
Okay.
Dadurch spüren wir es indirekt. Wir selbst exportieren in sehr kleinem Maße in die USA. Mhm. Und dann ist das meistens auch ein Unternehmensstandort unserer großen OEMs, die eben auch einen amerikanischen Standort haben.
Okay, alles klar. Wir haben ja seit ein paar Tagen, wir nehmen diese Folge Anfang März auf, deswegen seit ein paar Tagen ein anderes sehr großes Thema, den Krieg im Iran. Der hat sehr, sehr viele Folgen, die wir im Moment wahrscheinlich alle noch gar nicht so richtig absehen können. Eine Folge sind steigende Energiepreise, zum Beispiel steigende Gaspreise. Ich weiß nicht, ob ihr mit Gas produziert, ob das für euch ein Thema ist.
Wir haben hier tatsächlich einen Maschinenpark, insofern spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Ich muss aber sagen, also Energiekosten müssen in jedem Fall insgesamt unter, ich glaube auch für ganz Deutschland, um einfach Deutschland weiterhin als wettbewerbsfähigen Standort wirtschaftlich aufzustellen. Ich muss aber sagen, für uns ist es jetzt nicht unbedingt das Top-Thema, das uns beschäftigt.
Wenn wir den Blick nochmal auf China richten, manchmal hat man den Eindruck, dass wir mal zu sehr in die USA schauen und gar nicht verstehen, was gerade schon in China passiert oder schon passiert ist. Wie weit ist deiner Meinung dort die Industrie schon?
Also ich bin jedes Mal wahnsinnig beeindruckt, muss ich sagen. Manchmal macht es ja einem fast Angst. Ich muss sagen, jetzt vor 2 Wochen, als ich da gelandet bin, ich dachte mir, wir haben ein Problem in Deutschland. Mhm. Nicht, weil die jetzt schon in allen Aspekten besser wären als wir, aber weil die Geschwindigkeit eine so hohe ist, dass ich das Gefühl habe, das können wir überhaupt nicht mehr einholen, um ganz ehrlich zu sein. Also manchmal tut mir das fast weh, weil ich das Gefühl habe, wir haben hier in Deutschland noch die Arroganz, das Made in Germany, das unschlagbare Kaufargument ist. Also einige unserer komplett chinesischen Kunden, da ist weder amerikanischer noch europäischer Einfluss dabei. Also da kann ich wirklich von der Produktionshalle vom Boden essen. So sauber ist es da und so modern. Da komme ich rein, da ist ein Kronleuchter über 3 Etagen mit einem Wasserfall. Das habe ich jetzt hier nicht unbedingt bei jedem Kunden, ja. Also ich glaube, da unterschätzen wir einfach, glaube ich, manchmal ein bisschen China noch oder in vielen Köpfen ist irgendwie noch verankert, dass es dort so dreckig sei. Ich muss sagen, die haben uns aber auch in vielen Punkten was voraus. Sicherlich nicht in allen, ja, aber ja, ist schon echt beeindruckend.
Aber meinst du wirklich, dass das noch die Arroganz des Made in Germany ist? Also ich habe das Gefühl, die Diskussion in Deutschland, also das ist angekommen im Prinzip, ne? Dass Dinge passieren müssen und schneller gehen sollten und so. Aber sowas wird vielleicht auch, also Bürokratieabbau, solche Stichworte. Ne? Das ist aber vielleicht auch was, was in einem Land wie Deutschland anders läuft als in China, in einer Demokratie. Also weil einfach ne, Aushandlungsprozesse komplizierter und damit auch langwieriger sind. Was jetzt nicht heißen soll, dass man keine Bürokratie abbauen soll. Also meine ich das nicht. Aber es sind da natürlich auch sehr unterschiedliche politische Bedingungen, von denen man da spricht.
Ja, in jedem Fall. Trotzdem muss ich sagen, sollten wir auch offen sein, dann von ein paar Punkten zu lernen. Ja? Nur als Beispiel, nur Unternehmensgründung in China, wenn es gut läuft, habe ich die in 48 Stunden durch. Wir sitzen hier im Kreis Offenbach. Offenbacher Amtsgericht hat, glaube ich, aktuell 6 bis 10 Wochen Verzögerung für die Eintragung ins Handelsregister. Also das ist einfach, da können wir schon einfach ein paar Dinge lernen. Sicherlich Bürokratieabbau ist in jedermanns Mund und finde ich einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Aber ich finde es schon wichtig, dass man sich auch mal überlegt, was bedeutet das jetzt konkret? Und wir in unserer Unternehmensgründung in China, das ging eben unglaublich schnell, was hier eben mit viel mehr Hürden verbunden ist. Dort ist tatsächlich auch so, die unterschiedlichen lokalen Gemeinden werben um die Unternehmer. Und ich spreche da eben nicht, wir sind eben Mittelständler, ne? Wir sind eben noch kein großer Konzern, auch weil ich das vielleicht irgendwann mal anstrebe, ja. Aber noch sind wir das nicht. Aber dort wird man von den lokalen Gemeinden regelrecht umworben. Ja, da gibt es dann Incentives, je nach unterschiedlicher Gemeinde beispielsweise. 10 Jahre entfällt die Steuer für das Unternehmen als Investitionsanreiz, dass man dort in die Region kommt. Und das meine ich, ja. Da sollten wir uns vielleicht die guten Sachen inspirieren lassen. Ich möchte Deutschland nicht schlecht reden. Ich möchte einfach nur vielleicht dazu aufrufen, dass wir einfach nur den Wettbewerb wirklich ernst nehmen und da eine Schippe drauflegen, damit wir langfristig wettbewerbsfähig sind. Weil für mich ist ganz klar weiterhin die Devise, ich möchte immer diesen Standort von Arno Arnold hier in Deutschland behalten. Mein Anspruch ist Deutschland for Europe, ja, oder Germany for Europe. Ich möchte nicht die Produkte in Asien produzieren und hierher schicken. Das ist nicht meine Devise.
Ja. Wahrscheinlich tut weder Übermut noch Mutlosigkeit gut, wenn man ein Geschäft weiterentwickeln möchte. Und hierzu passt eigentlich noch die Frage, die Kenzer Aizi Abu uns mitgegeben hat bei der letzten Spotlight-Folge. Eine Frage, die sie unbedingt mal Unternehmern und Unternehmerinnen stellen möchte. Hören wir mal rein.
Was sind die schwierigsten Entscheidungen? Also ich bin echt total auf das Thema Entscheidung, weil ich habe es ja selbst erlebt, ne, wenn man Geschäftsführer oder Vorstand ist, du musst den ganzen Tag, dein Terminkalender besteht aus halben Stunden Taktentscheidungen treffen. Mhm. Das ist dein Job sozusagen. Und ich kann mir gut vorstellen, und die Diskussion habe ich ja auch mit vielen, ne, es ist so viel Unsicherheit gerade, geopolitisch, technisch, ökonomisch. Alles, ne? Und da frage ich mich immer, okay, was sind die toughsten Entscheidungen, die man jetzt trifft und wie geht man damit um?
Simone, was war deine toughste Entscheidung bisher?
Also ich bin jemand, der nur gut oder ganz schlecht sieht. Und wenn du mich jetzt so fragst, hatten wir noch gar keine so toughe Entscheidung. Jedenfalls habe ich sie vielleicht da nicht wahrgenommen. Natürlich gibt es viele Entscheidungen, die vielleicht unpopulär sind. Oder als wir neu gebaut haben und man muss eben eine große Summe investieren, das kann bei einem Familienunternehmen schon eine taffe Entscheidung sein, weil sie ja risikobehaftet ist. Aber wenn man eben dann oder auch die Entscheidung, investieren wir jetzt das Geld in China, aber das war von uns sowieso geplant und wir haben nur die Manpower gebraucht und den Mut zu sagen, ja, wir machen es jetzt auch, wenn jemand da sich drum kümmert. Das sind wahrscheinlich viele kleine, taffe Entscheidungen, aber die taffeste ist immer schwer zu sagen.
Und wenn es so eine taffe Entscheidung gibt, Isabel, wann entscheidet ihr aus der Geschäftsführung heraus, also du und dein Mann, und wann aus dem Gesellschafterkreis?
Ja, bei uns ist die Frage ja einfach zu beantworten. Die Familie sind ja auch die Gesellschafter. Insofern muss man sagen, ist ja der Beraterkreis sehr schnell zugänglich. Mhm. Ich kann jetzt für mich sprechen. Für mich ist es immer sehr wertvoll, mal kurz meinen Bruder anzurufen. Mein Bruder ist 7 Jahre älter, auch beruflich sehr erfolgreich. Und mir hilft es immer so ein bisschen nochmal eine externe Perspektive, auch wenn es natürlich in der Familie trotzdem intern, aber er ist nicht operativ im Unternehmen selber drin. Und das hilft mir dann doch, ich glaube, das braucht man einfach, ein gutes Netzwerk, wen man auch nochmal bei einer schwierigen Entscheidung mit meinem Pfad fahren kann oder vielleicht sich auch so ein, zwei Vergleichsbeispiele, was gibt's denn noch für Lösungsmöglichkeiten, anzuhören. Und sonst ist es bei uns natürlich einfach, die Wege sind kurz, die Familie ist nah, ja.
Wie häufig kommt es vor, dass ihr euch als Familie dann zusammensetzt, um eine Entscheidung zu treffen?
Ich würde sagen, dadurch, dass die Familie, also das Unternehmen ist eben bei uns omnipräsent. Das heißt, also jetzt gerade beim Mittagessen saßen wir ja auch als Familie zusammen. Redet man auch über die ganz kleinen Entscheidungen manchmal. Trotzdem, ehrlicherweise, möchten wir nicht, dass die Mitarbeiter davon ausgehen, ah ja, das, was ich dem erzähle, erzählt er sowieso auf dem anderen, weil dann bräuchte es nicht so viele Personen. Ja, irgendwo muss man auch aufgeteilt sein und muss dann auch erkennen, okay, das betrifft jetzt nur den einen, weil sonst wird man ja wahnsinnig, sonst machen ja alle die Arbeit doppelt. Aber ich würde sagen, auf täglicher Basis erzählen wir uns sicherlich abends beim Abendessen oder so die wichtigste Entscheidung, die wir an dem Tag getroffen haben, weil das für uns, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen finde ich, glaube ich, fällt es auch meiner Mutter einfach schwer, eine Entscheidung raus, weil es ist genau wie gerade beschrieben, ne? Unser Tag entsteht, also besteht ja nur aus Entscheidungen. Und das ist ja für uns ja ganz natürlich, sag ich mal.
Das gehört dazu. Und ich denke, Isabel, dieses Problem Work-Life-Balance haben wir gar nicht.
Oder man sagt ja, wir haben es zum Maximum. Ja. Also, dass wir es halt einfach nicht haben. Wir haben einfach diese Balance nicht.
Ich glaube, es ist immer so eine Frage, wie man das selbst für sich definiert. Das ist, glaube ich, auch eine Typfrage. Manche Menschen brauchen das extrem, diese Trennung, und müssen abschalten. Und für andere sagen, diese Trennung ist am Ende künstlich. Zu denen gehört ihr wahrscheinlich. Das ist sowieso alles eins.
Ja, weil es innerlich einen ja beschäftigt.
Ja.
Selbst wenn man nicht darüber sprechen würde, ist das ja, der Mensch ist ja kein Schalter, den man an- und ausschalten kann. Ja.
Aber ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen. Es stimmt natürlich absolut. Gleichzeitig muss ich sagen, auch in meinen vorigen Praktika oder in der Berufserfahrung, trotzdem wollte ich gerne abends beim Abendessen meinem Mann erzählen von meinem Arbeitstag auch. Ne? Also irgendwie ist ja auch, wenn das dann das Privatleben ist, trotzdem in vielen Fällen, zumindest bei mir jetzt, vielleicht können andere das besser trennen, ja, aber trotzdem am Abendessenstisch dann über den Berufsalltag gesprochen worden. Und dann kannte man vielleicht jetzt nicht die Kollegen des Partners, über die da gesprochen wird. Und dann hört man halt trotzdem aus Höflichkeit zu, ne? Klar, das beschäftigt ja den Partner. Also deswegen, ich finde das bei uns jetzt gar nicht so außergewöhnlich, um ehrlich zu sein.
Wir kommen zu den letzten drei Fragen des Podcasts. Und die erste Frage wäre, vielleicht an dich, Simone, welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich begeistert hat und was du unbedingt anderen Hörern empfehlen würdest?
Also das ist die Frage, an der ich am längsten gearbeitet habe, weil wenn du sagst, welches Buch ich als letztes gelesen habe, muss ich ehrlicherweise sagen, ist das die Bibel, weil ich da jeden Tag drin lese. Und insofern würde ich das auf alle Fälle den Hörern auch empfehlen. Aber parallel dazu hatte ich mich jetzt gerade interessiert für das Buch, hat China schon gewonnen. Das ist von 2021, aber es geht jetzt nicht um den Bewerb China gegen Deutschland, sondern China-USA. Aber es tangiert uns natürlich enorm, ist ein Sachbuch. Und wenn ich mal Zeit habe, privat, dann lese ich irgendeinen Krimi.
Wir haben ja einen kleinen Buchclub im Maschinenraum. Eines der beiden Bücher, entweder die Bibel oder das Buch hat China schon gewonnen, bekommt der nächste Podcast-Gast von uns geschenkt. Ihr bekommt auch beide ein Buch von Matthias Kellersohn von Henkelhausen. Und zwar das Buch Letzte Chance, der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie von Robin Alexander. Das war sein Buchtipp.
Oh, wow, das ist klasse.
Dürft ihr euch drauf freuen.
Danke.
Und die zweite Frage kommt jetzt von Katja.
Genau, und die geht an dich, Isabel. Wir haben über Entscheidungen gesprochen, die man sehr schnell treffen muss, über geopolitische Krisen, alles passiert mit sehr viel Tempo. Was machst du, wenn du das Tempo mal so ein bisschen runterfahren willst? Wenn du vielleicht doch auch mal auf andere Gedanken kommen willst?
Oh, dann freue ich mich, dass ich meinen kleinen Sohn von der Kita abhole, Georg, der mich jeden Tag zum Lachen bringt, und der holt mich wieder runter und auf ganz andere Gedanken. Da muss ich täglich ziemlich schmunzeln. Der kann jetzt komplett sprechen und ich muss sagen, ich finde es immer faszinierend, was in dem kleinen Kopf vor sich geht. Und wenn ich runterkommen will, dann konzentriere ich mich nur auf meinen Sohn und dann gehen wir auf den Spielplatz, hoffentlich bei gutem Wetter. Und dann sitze ich meistens mit im Sandkasten oder auf der Wippe.
Aber da musst du erzählen, da gibt es sogar wieder einen Bogen zur Firma, weil wir spielen mit ihm oft Feuerwehr, habe ich mit ihm gespielt. Und dann ruft er an am Telefon, er ist der Feuerwehrmann. Ich rufe an und sage, Georg, es brennt, könnten Sie bitte kommen? Und dann sagt er, wo brennt's denn? Bei dir zu Hause oder bei Arnold?
Also, schon tief drin.
Ja, das war jetzt gerade am Fasching.
Das ist eine gute Brücke vielleicht zur letzten Frage an dich. Isabel geht dir wieder. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Ich muss sagen, ich denke immer ganz viel an meinen Urgroßvater, der eben, sage ich mal, diese ganze Industrie mit einer disruptiven Idee auf den Kopf gestellt hat und das Musikinstrument genommen hat und praktisch dann als Schutzabdeckung umgekrempelt hat, um eben in Werkzeugmaschinen zum Einsatz zu kommen. Und ich glaube, das wünsche ich mir so ein bisschen insgeheim, dass ich sozusagen die Weichen stelle für die nächsten 160 Jahre, am liebsten auch mit einer tollen disruptiven Idee, und sage, ja, das war wirklich, ja, das war die Generation von Isabel und Benedikt. Die kamen auf die Idee, die nächsten 160 Jahre dann wieder unser Unternehmen in die Zukunft gelenkt haben. Das würde ich toll finden. Daran arbeite ich.
Das ist ein schönes Ziel. Vielen Dank für die etwas andere Podcast-Folge. Wir haben noch nicht so viel über Religion gesprochen in den letzten Folgen von dem Maschinenraum-Podcast. Vielen Dank, dass ihr so offen wart und einen Teil von eurem Familienleben mit uns geteilt habt.
Dankeschön auch von mir.
Sehr, sehr gerne. Danke für euer Interesse.
Wir bedanken uns.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.